Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Es ist schon wieder eine Spezialepisode und diesmal eine Premiere, obwohl es anlässlich einer 100. Vorstellung ist. Wir sind heute zu viert und zwar im Burgtheater. Neben meiner Wenigkeit und Fritzi Kraus sind hier Robert Reinagel, Burgtheater-Schauspieler und Ensemblemitglied, und Helmut Emmersberger, der Autor des Stückes
Vorhangverbot.
Herzlich willkommen und ja, erzählt ihr uns vom Burgtheater?
Das machen wir gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
In Vertretung des Hausherrn begrüße ich euch hier im Erzherzogzimmer des Burgtheaters, einem ansehnlichen Raum, in dem sich der Erzherzog, wenn er denn ins Burgtheater gegangen ist, aufhalten konnte, ohne von der Bevölkerung belästigt zu werden. Und da sitzen wir jetzt, und dieses Zimmer wird üblicherweise für Sitzungen genutzt und auch für die Kritik nach Bühnenproben. Also das ist, da fühlt man sich üblicherweise nicht so wohl wie jetzt.
Jetzt fühlt man sich sehr wohl, oder? Helmut Emmersberger.
Ja. Ich fühle mich wohl, ja.
Das ist gut.
Sehr gut. Sehr schön.
Perfekt. Das Stück, das wir uns anschauen und das uns auch ein bisschen einen Einblick in den, ins Burgtheater gegeben hat, heißt Vorhangverbot. Ist das deshalb, weil der Vorhang seit 240 Jahren im Burgtheater nicht fällt, oder was heißt Vorhangverbot überhaupt?
Mittlerweile fällt er.
Der Vorhang fällt, ja. Der Vorhang ist aber sehr lange Zeit nicht gefallen, und zwar aufgrund auch, da sind wir wieder, also nicht beim Erzherzog, sondern beim Kaiser, weil es als unstatthaft galt, in Anwesenheit des Kaisers jemanden anderen zu applaudieren. Deswegen ist nach der Vorstellung der Vorhang zugegangen, und das blieb dann erstaunlicherweise auch 55 Jahre nachdem der letzte Kaiser hier abgetreten ist. Also es ist erst im Jahre 1983 offiziell aufgehoben
worden. Wirklich? Und Was war davor? Also das hat geheißen,
das war was frustrierend. Du hast gejubelt und kein Mensch ist erschienen.
Wirklich? Genau, Vorstellung war aus.
Du hast applaudiert.
Und aus.
Und es war aus.
Es gab Ausnahmen, Wahnsinn. Also Debütantinnen und Debütanten, also Leute, die zum ersten Mal auf dieser Bühne standen, die durften sich einmal verbeugen. Aha. Und Gäste, aber auch nur einmal. Und dann haben in den 70er Jahren ist es irgendwie dann plötzlich doch wem aufgefallen, dass der Kaiser gar nicht mehr kommt. Und die damals, die junge Riege wollte sich unbedingt verbeugen, und es ist eine Riesenstreiterei entstanden und hat letztlich dazu geführt, dass der damalige Bundesminister Zilk dieses Vorhangverbot aufgehoben hat.
Also das war dann wirklich auch ein ministerielles Dekret, oder was?
Ja, ja, da gab es auch Minister, die ins Theater gegangen sind. Also das ist ja...
Ach so.
Das ist schon länger her.
Kann man jetzt nicht vorgreifen, wir wissen es noch nicht.
Okay. Aber irgendwie war es doch ein Bruch mit der Tradition dann, wie das Vorhangverbot gefallen ist, muss ich sagen.
Inwiefern?
Naja, ich sage das als Zuschauer, als Burgtheater-Geherin. Damals, ich war seit meiner Jugend gewohnt halt, dass du aus dem Burgtheater gegangen bist, hast applaudiert, und das war nichts. Und auf einmal ist das was, ist ein bisschen ins Gewöhnlichere herabgesunken.
Also ich habe es als sehr gespenstisch empfunden. Ich habe es als Kind noch erlebt, und wir haben uns natürlich viel über das unterhalten, wie das gewirkt hat, und auf mich hat es gewirkt wie eine Weltmeisterschaft ohne Siegerehrung.
Ja, nein. Es war frustrierend, aber
schön,
war,
frustrierend, schön, aber schön.
Schön frustrierend.
Naja, das ist mit Alleinstellungsmerkmalen. Also ich bin nach wie vor nicht überzeugt davon, ob das schlau war, das aufzuheben, weil es eben eine Besonderheit ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Beschneidung der schauspielerischen Eitelkeit ist gar nicht so schlecht. Nicht?
Ach so.
Weil dann ist Vorhang zu. Und man kann sich nicht mehr baden. Andererseits, das Publikum applaudiert ja gern.
Und da gibt es noch einen wichtigen Aspekt meiner Meinung nach. Es konnte nicht gewertet werden.
Aha.
Es konnte nicht festgestellt werden, wer war heute der Star oder die Königin des Abends.
Mhm,
und das ist für ein fixes Ensemble nichts Schlechtes.
Mhm, mhm. Wie sieht man das als Schauspieler?
Naja, als lang gedienter Außenverbeuger, also das heißt Inhaber einer Nebenrolle, ist es natürlich, klar, je mehr es zur Mitte geht, desto mehr Applaus kriegen die, das ist ja auch verdient. Und dann gibt es natürlich so Ausreißer, manchmal gibt es wirklich Stars des Abends, wo man unverhoffterweise kriegen die ganz viel Applaus und die Hauptdarstellerin unter Umständen gar nicht. Ja. Und das ist dann, man fühlt dann mit.
Ja.
Also insofern, diese Wertung findet schon manchmal statt. Manchmal freut man sich natürlich auch, wenn man schadenfroh ist. Man sagt, ha, siehst du das? Jetzt hast du keinen Applaus, hast so geschmiert.
Aber, es gibt dann natürlich noch einen Aspekt, den du ja in der Show immer wieder erwähnst. Wenn man jetzt zu Tode kommt, im zweiten Akt.
Dann muss man so lange bleiben.
Oder nicht?
Muss man bleiben, oder?
Es gibt die Regel, die, glaube ich, aber nirgendwo aufgeschrieben ist, dass wenn die Rolle vor der Pause zu Ende ist, dann darf man heimgehen. Da muss man nicht warten. Man kann natürlich, aber wenn man nach der Pause noch dran ist, dann wartet man bis zum Schluss. Bis zum sogenannten Bedanken.
Ach so.
Ja, es heißt Bedanken bei uns. Bedanken? Wir wissen nicht genau, wer sich bei wem bedankt, also sich das Publikum bei uns bedankt, dass wir nicht gegen die Möbel rennen, oder wir uns beim Publikum bedanken, dass sie gekommen sind und nur spärlich telefoniert haben dabei. Aber es ist so ein, also das hat einen für mich einen symbiotischen Gedanken, dieses Bedanken. Aber ja, natürlich, man muss warten.
Das Ensemble, also das Ensemble ist ja auch was Besonderes. Wie das Burgtheater ist ja das größte Theater im deutschsprachigen Raum, denke ich, oder?
Ja.
Und das Österreichische Nationaltheater. Und es gibt eben auch irgendwie dieser Ensemble-Geschichte ein paar Besonderheiten, dass es zum Beispiel einen Doyen oder eine Doyenne gibt.
Ja.
Was ist
gibt's
das?
Gibt es das?
Ja, die Doyenne ist Elisabeth Ort.
Ah, jetzt sicher.
Ja.
Wir haben nur an die Thüringer.
Nein, danach wurde es die Elisabeth Ort. Doyen und Doyenne sind nicht zwangsläufig die ältesten Ensemblemitglieder, aber sind lang gediente, erfahrene und, wie soll man sagen, verehrte Kollegen.
Honorig, würdige.
Danke, der Mann des Wortes. Ja. Ich spreche ja üblicherweise nur, was er schreibt. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Das hat alles an Wichtigkeit und an Wahrnehmung abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Die gesellschaftliche Wichtigkeit des Theaters und die Verbindung von Theater und offizieller Politik, das ist stark zurückgegangen. Mhm. Also man kann halt auch praktisch mit gar nichts mehr einen wirklichen Skandal hervorrufen.
Ich meine, gerade das Burgtheater ist ja bekannt für seine Skandale. Ich meine, ich kann mich erinnern, eines der ersten Mal, in denen ich wahrgenommen habe, dass meine Eltern ins Theater gegangen sind und extra nach Wien gefahren sind zu einem Theaterstück, das war 1988 mit Thomas Bernhard, Heldenplatz. Also das ist schon, habe ich mitbekommen, dass meine Eltern darüber diskutieren.
So, Sie waren in der Premiere?
Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Hast du es auch gesehen?
Ich habe es auch gesehen, ich habe nicht bei der Premiere. Ich wollte eigentlich nur was anderes von der Wahrnehmung sagen. Ist es von innen heraus auch die Bedeutung gesunken? Die Wahrnehmung, also vom Haus aus? Dass man sich selbst auch weniger elitär sieht.
Ach so, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber das Label, das ist ein Burgschauspieler, das zieht immer noch ein bisschen. Aber ich nütze das praktisch nur beim Bankbeamten, der immer noch glaubt, dass wir auf Lebzeiten unkündbar sind. Aber ansonsten, ja, das merke ich schon, dass es was anderes ist, ob ich jemandem sage, ich spiele irgendwo Theater oder am Burgtheater. Das macht einen Unterschied, aber nicht mit mir.
Aber was macht so diesen besonderen Burgtheater-Flair aus jetzt für, oder das Flair für einen Schauspieler? Also ist es anders eben als an anderen Bühnen oder was ist anders?
Naja, das ist schon das Haus, wo jeder gerne spielen möchte. Und das heißt, Wir haben bis in die kleinsten Rollen die Möglichkeit, gut zu besetzen. Mhm. Ein Haus mit weniger Ensemble und ein Haus mit weniger Geld auch, tut sich mit einem großen Stück schwer. Und das merkt man dann auch. Und das macht die Arbeit hier natürlich schon immer zu was Besonderem, weil auch wenn man eine kleine Rolle spielt, man spielt immer mit großartigen Leuten. Und wir haben, das ist schon Champions League. Also,
definitiv. Ja.
Ich würde das jetzt nicht im Fußball, ich würde lieber bei Barcelona spielen als beim Bayern München, aber die Liga ist dieselbe, nicht?
Ich verstehe. Dann gibt es ja noch ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel das sogenannte Burgtheaterdeutsch. Das wird ja immer wieder erwähnt. Gibt es das noch, das Burgtheaterdeutsch?
Gab es das jemals? Also,
ich weiß es nicht.
Das ist nämlich interessant, wenn man sich dann anschaut, die Schauspieler, es waren schon viele Wiener, aber es waren ja immer sehr viele Deutsche.
Selbstverständlich.
Also und darum, das ist ja dann...
Also ja, die waren ja auch nicht davor gefeit, Burgtheater Deutsch zu spielen.
Schon, aber sie haben es anders lernen müssen.
Ja, aber man kann es auf keinen Fall, kann man es an irgendetwas Standardisierbaren festmachen. Wenn man sie, es gibt im Phonogrammarchiv großartige Stimmproben, Sprechproben von Stars der vergangenen Zeiten und so. Also ich denke, man hat zu allen verschiedenen Perioden was Verschiedenes darunter verstanden.
Ich meine, du als...
Oder wie sagst du?
Naja, schau, das eine ist, das ist ein Label und das steht für gar nichts. Das steht für was Besonderes. Und in Wirklichkeit, also mir ist es wichtig und angenehm, wenn in einem Theaterstück, das es nicht zwingend vorsieht, niemand geografisch auffällig ist. Mhm. Ich muss es nicht wissen, ob der Kollege aus Favoriten ist. Ich muss aber auch nicht wissen, ob er aus Wuppertal kommt. Ich hätte gern, dass die relativ unauffällig und verständlich sprechen. Mhm. Und da gibt es dann natürlich im Publikum viele Leute, die sich aufregen darüber, wenn man einen deutschen Akzent im Theater hört, was ich deppert finde, weil die freuen sich allerdings dann immer, wenn man ein bisschen wienerisch redet, weil das ist halt so, ja, das, also diesen Folklore-Gedanken, den habe ich nicht gern. Es sei denn, der Autor erzwingt es. Also, wenn der Schnitzler klingt nach Kiel, dann ist es wahrscheinlich problematischer, als wenn er klingt nach Hitzing.
Aber Robert, jetzt lass dich nicht so bitten. Bitte zeig uns, ich weiß, du kannst das so sensationell gut, bitte zeig uns einen oder zwei Sätze, was du in der Burgtheaterdeutsch verstehst.
Bitte. Was meinst du jetzt, wenn hier ein bisschen gesungen wird? Früher, also als ich als Kind hier war, dann war schon noch eine andere Tradition. Da hat man das, die Sprache allgemein mehr zelebriert. Das ist...
Danke.
Aber nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Naja, aber
das habe ich gemeint.
Ja, das ist cool. Wunderbar. Aber du bist ja auch Wiener Liedinterpret, also du kennst ja schon einen gewissen Wiener Sound, oder? Also.
Ja, und ich bin, wie man sagt, ein Tierstimmenimitator. Also ich nehme einen Akzent schnell und gerne an. Der muss gar nicht aus Wien sein. Wenn ich mit einem Kollegen aus Tirol spiele, dann geht es auch sehr rasch.
Ah.
Wobei man aber sagen muss, ich glaube, es hätte schon einen eher skurrilen Touch, würde man als Wiener Liedinterpret oder Interpretin Burgtheaterdeutsch anwenden.
Ja.
Würde ich jetzt nur kurz
aufklären. Ja, das stimmt nicht? Schon.
Ja. Gut, aber wer war zum Beispiel, ich empfinde eben den Oskar Werner zum Beispiel, als den ich damals toll gefunden habe, und wenn ich jetzt eine Aufnahme höre, kann ich es nicht mehr hören, ganz einfach.
Weil es zu manieriert klingt, ja. Weil das heute nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn ich immer hören kann und wo ich immer erfreut habe, ist natürlich unser Doyen Michael Heldau.
Ja, und der ist aber kein Wiener.
Nein. Ja, gute Forschung.
Ne? Na, da hast du es schon.
Also ich meine, eigentlich möchte ich jetzt noch einmal A, über Skandale sprechen und B, über das Publikum.
Skandale. Ja, der Skandal, vielleicht um die Schrat.
Das ist sogar schon vor meiner Zeit
gewesen. Oder den Mord im Burgtheater.
Den Mord? Es gab hier einen Mord?
Ja, am 8. Mai 1925.
In der Loge?
Ja.
Wer gegen wen?
Irgendeine Rumänin oder...
Nein, eine Mazedonierin war es.
Hat einen Rumänien erschossen.
Zweiter Rang, dritte Loge.
Beim Bergind.
Genau. Sie hat eine besonders laute Stelle abgewartet, also dürfte das zweite Mal in der Vorstellung gewesen sein, und hat den erschossen, und das wurde auch nicht gehört, der Schuss, weil es auf der Bühne so laut war, aber das Blut ist blöderweise ins Parterre gespritzt und wurde die Täterin überführt. Wir haben die Vorstellung zu Ende gespielt.
Natürlich.
Ja. Man muss,
also das ist ein Skandal mit Publikum.
Man muss Prioritäten setzen, ja.
Weil wir jetzt erst schon über den Heldenplatz gesprochen haben.
Ich wollte jetzt auf das Bezug nehmen, was der Robert vorhin gesagt hat. Dem Burgtheater fällt es schwer, Skandale zu produzieren. Aha. Selbst wenn es wollte, ich bin mir nicht sicher, ob das Burgtheater überhaupt Skandale produzieren will, überhaupt auf Mut und Brand. Aber ich habe eine Vorstellung von Dies Irae gesehen, vorige Woche, mit der Live-Sex-Szene auf der Bühne. Na, gar nichts war, oder? Skandal?
Nein.
Also, gar nichts.
Das ist nicht mehr so einfach, die Leute zu schockieren. Also auch wenn man, manchmal versucht man es natürlich, ich denke mir immer wieder, ja, jetzt haben wir halt, also es interessiert Nacktheit auf der Bühne niemanden mehr, also es regt niemanden mehr auf, es ist eher fast das Gegenteil, wo man sagt, man ist schon wieder nackt. Also das ist auch ein bisschen schwierig geworden. Es ist ja auch, ja, natürlich, es ist digital alles bildlich zugänglich, was man sich vorstellen kann und auch was man sich nicht vorstellen möchte. Und insofern ist das Theater da natürlich als Live-Darstellungskunst nicht so spektakulär. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die primäre Aufgabe vom Theater.
Wobei ich aber die leibliche Co-Präsenz nicht unterschätzen würde in dieser Beziehung.
Was heißt die leibliche Co-Präsenz?
Wir atmen das gleiche
Publikum, ja. Sind im gleichen Raum. Publikum und Akteurs sind im gleichen Raum.
Ja.
Und das ist im Internet ein bisschen sehr was anderes.
Das habe ich mir, das denke ich mir eigentlich immer wieder, wenn ich ins Theater gehe. Das Besondere am Theater ist für mich unter anderem auch, dass man einfach sich 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, was man sich halt anschaut, einfach sich konzentriert auf eine Sache und sich darauf konzentriert, was die Menschen auf der Bühne darstellen wollen.
Ja, und das fällt vielen Leuten immer schwer.
Ja.
Also, und gar nicht einmal nur die Jungen. Man kann vom Inspizientenpult aus eine Kamera steuern, die auch das Publikum streift. Mhm. Und dann sieht man, dass die Altersstruktur der Handybenutzerinnen und Benutzer sehr, sehr verschieden ist. Also auch ältere Leute können nicht mehr 2 Stunden ohne ihr Telefon leben. Man muss dazwischen noch schauen, im schlimmsten Fall auch filmen und fotografieren, was natürlich verboten ist im Übrigen, ja. Und auch völlig blödsinnig. Also diese Ablenkung, die ist spürbar rapide angestiegen. Ja. Und das finde ich sehr schade, weil man eben diese Gemeinsamkeit, weil das Publikum unterschätzt oder viele Leute unterschätzen die Wichtigkeit der gegenseitigen Teilnahme.
Genau.
Es ist ein Übereinkommen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich spiele da was vor und du schaust mir zu dabei. Das eine bedingt das andere, weil sonst ist es ja sinnlos.
Ich soll ja was auslösen im Publikum, nicht? Eine gewisse...
Ja, es ist schon ein Miteinander. Der Moment wird miteinander verbracht. Und wenn ich mich dem entziehe, dann ist es schwächer. Das schwächt den Moment, das schwächt den Augenblick. Auch wenn man glaubt, dass man diesen Augenblick dann festhalten kann. Und dadurch, dass ich ihn festhalten will, ist er verschwunden.
Aber in Bezug darauf hätte ich eine Frage, wie schaut es überhaupt mit dem Publikum aus, mit der Altersstruktur?
Da müssten wir jetzt jemanden aus dem Kartenvertrieb fragen, ja, wie genau man das weiß. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich, Stücke, wo man merkt, die gibt es tatsächlich immer noch im Schullehrplan. Mhm. Also bei der Antigone waren immer viele Schulklassen drin, weil das offensichtlich immer noch Stoff ist, obwohl ich von den eigenen Kindern weiß, dass Literatur in der Schule einfach sehr abnehmend konsumiert wird. Ne? Aber ansonsten beobachte ich das nicht so genau. Ich kann es nicht sagen.
Okay. Also ich gehe manchmal ins Burgtheater. Ich sitze manchmal im Publikum, vielleicht sogar gleich oft wie du, vielleicht sogar ein bisschen öfter.
Ich glaube öfter.
Ich könnte dazu jetzt sagen, nicht empirisch, nur nach meiner Empfindung, Kinderjausen ist keine. Mhm. Aber ich glaube, wir brauchen uns jetzt keine großen Sorgen zu machen, dass uns das Publikum unter der Hand
vergreist.
Vor allem, danke für die Assistenz, das glaube ich nicht.
Ja, vor allem weiß ich ja auch.
Ich habe mir gedacht, dass es darum geht.
Ja, sehr viele verschiedene Spielstätten gibt vom Burgtheater. Es ist ja nicht nur dieses Haus hier, sondern es gehört ja auch das Akademietheater dazu, das Casino am Schwarzenbergplatz.
Genau, dann haben wir im Haus noch das Vestibül, den kleinen Spielraum, wo also vor allem jetzt in der Saison wieder dezidiert junges Publikum bedient wird und es auch Sachen gibt, wo junge Leute mitspielen können.
Und gibt es einen Lieblingsort, den ihr habt im Burgtheater? Also ich meine, das Erzherzogzimmer, in dem wir uns jetzt befinden, muss ich sagen, ist schon echt ein großer Knaller. Wirklich spektakulär.
Wenn man den Marmor mag.
Also ich glaube, den allerschönsten Raum, den gibt es nicht mehr. Und es tut mir ewig, ewig leid, dass ich den nicht gesehen habe. Und ich glaube, das kann der Robert am besten beschreiben, weil der hat ihn gekannt. Aber der Raum befand sich im Bauch.
Im Bauch?
Ja, wir haben Cyrano von Bergerac gespielt und da waren sehr viele Leute auf der Bühne und ein Kollege und ich waren ziemlich im Hintergrund des Bühnenbildes und haben uns gedacht, da wird das Publikum keine Notiz von uns nehmen und haben uns halt unterhalten und dann sagt er, kommst du dann mit nach Ilmitz? Mhm. Und ich habe gesagt, wie soll es gehen? Ilmitz ist am Neusiedlersee. Und er sagt, ja gut, ich hol dich. Und der hat mir aus der Garderobe abgeholt. Und dann sind wir in den Keller gefahren. Und dann stehen wir vor der Tür von der Schlosserei. Und ich denke mir, dann nehmen wir den Schlosser auch mit nach Ilmitz. Ich gehe mir nicht aus. Und dann tut sich da die Tür auf und es ist ein Wunder. Der Schlossermeister damals war aus dem Burgenland. Und das Burgenland und das Burgtheater, das geht sich nur in der ersten Silbe miteinander aus. Okay. Und der hat einen Heiligen dort eingebaut. Einen naturgetreuen, einen schilfgedeckten Heurigen. Und es gab auch regionaltypische Getränke. Wow. Und genau das war das Problem, weil das hat einen unter Umständen dazu verleitet, dass man vergisst, dass man dann am Schluss vom Stück da nochmal auf die Bühne sollte. Und jetzt ist es wieder ein Aufenthaltsraum mit so Blechspielen. Also,
das ist fantastisch. Das ist ja wirklich ein Wiener Schluss.
Ja, ein Wiener Schluss.
Ein Wiener Schluss. Können wir nur ganz kurz noch erklären, was der Wiener Schluss ist?
Das macht der Helmut, weil den haben wir studieren lassen.
Was ist der Wiener Schluss?
Der Josef II. Wollte die Leute zwar erziehen und das Theater natürlich auch zu einer moralischen Anstalt wandeln, aber er wollte auf keinen Fall die Leute verstören oder verschrecken.
Das ist richtig, ja.
Und es hat nicht allzu viele Stücke in deutscher Sprache gegeben damals, die den Anforderungen des Hauses genügt hätten. Und deswegen musste man sich auch natürlich Tragödien vornehmen. Aber wenn man die Leute nicht verstören und verschrecken möchte, dann muss man sich da was einfallen lassen. Und wenn es schlecht ausgegangen ist, hat er das von Dramaturginnen-Team umschreiben lassen und hat einen Wiener Schluss folgen lassen.
Und das heißt,
der Wiener Schluss? Da ist Romeo und Julia gut ausgegangen.
Ja, so ist
sie haben sie gekriegt.
Ein Happy End.
Ja. Es war die Lehrke, wie war der Kishon hat er das gewusst.
Es war die Lehrke.
Es war doch die Lehrke.
Also dann machen wir hier einen wunderbaren Wiener Schluss. Es gibt ein Happy End, es war ein wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke schön. Wir freuen uns jetzt dann auf die 100. Vorstellung von Vorhangverbot, ein Stück über die Geschichte dieses Hauses, das wir unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen.
Dankeschön.
Ja.
Danke. Und wir spielen nämlich auch noch eine 101. und 102.
Also schauen Sie sich das an und ja, bis zum nächsten Mal.
Servus Robert.
Servus Fritzi.
Grüß euch und vielen Dank. Ciao, ciao.
Baba.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien.